Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnall Zürich Schaffhausen. Tag 1 von der Zürcher Westumfahrung. Wie rollt der Abendverkehr? Wie sieht die erste Bilanz der Verantwortlichen aus? Und wie erleben die Anwohner von der verkehrsberuhigten Strasse zu Zürich den heutigen Tag? Sonst noch, das EWZ und Swisscom wollen beim Bau vom Zürcher Glasfasernetz zusammenspannen. Esther Hildebrand heisst die höchste Zürcherin für die nächsten 12 Monate. Und ein Basler schreibt den Zürcher Krimi und landet in der Schweizer Bücherhitparade auf Platz 1. Das Wetter morgen, es fängt sonnig an und hört regnerisch auf. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Tag 1 von der Zürcher Westumfahrung. Seit heute ist die Autobahn A1 von Bern und St. Gallen mit der A3 Richtung Chur verbunden. Der ganze Transitverkehr muss also nicht mehr durch die Stadt Zürich. Der Verkehr sei am ersten Tag reibungslos über die neue Westumfahrung gerollt, sagt der Werner Schaub von der Zürcher Kantonspolizei.
Nachdem das Verkehrsaufkommen am Morgen noch gering war, verzeichnen wir im Moment ein Rex-Verkehrsaufkommen auf dem Westring. Jetzt gerade passieren die Uetliberg-Tunnel rund 3200 Fahrzeuge pro Stunde. Und wenn man die Zahl mit anderen Tunneln vergleicht, so sind das beispielsweise knapp ein Drittel vom Verkehr, der sich zur gleichen Zeit jetzt durch den Gubrist-Tunnel bewegt.
Profitieren von dieser neuen Westumfahrung sollen ja vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner von der alten Westtangente zu Zürich, eben der Strassenabschnitt zu Zürich, der vom Verkehr entlastet werden sollte. Wie sieht die Entlastung im Moment aus? Die Vera Deragie steht jetzt gerade an dieser Weststrasse, dort also, wo sich bis am Freitag immer ganzen Haufen Auto auf zwei Spuren Richtung Autobahn A3 durchgequält haben. Vera Deragie, im Moment hat es mehr, hat es weniger Auto als sonst. Wie sieht es aus?
Ja, also ich stehe ziemlich in der Mitte von der Weststrasse, da wo der Verkehr richtig Chur jetzt also nur noch einspurig rollt. Wo früher noch die zweite Spur war, sind jetzt Parkplätze. Und im Moment kann ich sagen, der Verkehr rollt recht gut. Es hat viele Autos, vor allem mit ausserkantonalen Nummernschildern. Aber ich würde jetzt mal sagen, man kann nicht von einem Chaos und von viel Stau reden. Was mir auffällt, es hat weniger Lastwagen, die auf der Weststrasse unterwegs sind.
Und die Anwohnerinnen und Anwohner, gibt es da schon Reaktionen? Wie reagiert die jetzt auf die neue Westumfahrung?
Da gibt es gemischte Eindrücke. Gewisse haben das Gefühl, sie hätten schon nach einem Tag gemerkt, es hat weniger Verkehr. Also eine Frau hat mir zum Beispiel gesagt, es ist herrlich, sie können endlich wieder das Fenster offen haben beim Schlafen. Sie sind überrascht, dass es so viel ruhiger ist. Dann gibt es aber auch Stimmen, die sagen, es sei ein grosses Chaos. Vor allem Auswärtige haben es noch nicht begriffen, dass man eben nicht mehr durch die Stadt Zürich durch muss. Und in dem Zusammenhang gibt es auch Stimmen, die die Stadt kritisieren. Man hat die neue Streckenführung so quasi in einer Nacht- und Nebelaktion eingerichtet und viel zu wenig informiert, sei alles viel zu schnell abgeändert worden.
Eindruck also von der Vera Deragie. Jürg Christen von der Dienstabteilung Verkehr in der Stadt Zürich. Wie gesagt, er ist verantwortlich für die neue Verkehrsführung in der Stadt Zürich. Er also sollte auch dafür schauen, dass es effektiv weniger Verkehr hat in der Stadt Zürich. Und ich versuche jetzt nochmal, ob er mich gehört, Jürg Christen. Wie präsentiert sich die Situation jetzt im Abendverkehr an dem ersten Abend mit Westumfahrung?
Ja, guten Abend. Es ist so, dass wir einwärts haben wir von der Braunau A3 haben wir 40 Minuten Wartezeit. Die Westumfahrung wird noch nicht angenommen. Also wir haben sehr viele Leute, die es noch versuchen, durch die Stadt Zürich durch. Allerdings ist die Strasse zurückgebaut. Das heisst, die flankierenden Massnahmen, die sind, die greifen bereits schon. Darum haben wir dort dann auch erhöhte Wartezeiten vor der Stadt.
Und die Punkte, wo es im Moment noch harzt, wo es immer noch Probleme gibt, sind das am Abend die gleichen Punkte wie am Morgen?
Die sind eigentlich durchwegs den ganzen Tag sind eigentlich gleich geblieben. Also der Abendverkehr, der Quellverkehr, den verarbeiten wir stadtauswärts. Aber der Verkehr, der rein will oder Transit will fahren, der bleibt hier, vor allem in der Braunau, bleibt da dort hängen.
Bei der Weststrasse und der Seebahnstrasse, da gibt es eben schon die Spurreduktionen, Sie haben es schon mal angetönt. Kann man denn jetzt aber sagen, wie gross ist die Entlastung dort?
Also die Entlastung ist dort bereits auf einem Niveau, wo wir später an sich auch werden fahren. Was natürlich ist, viele Leute, die durchfahren, die werden ein bisschen abgelenkt durch die Baustelle. Es wird wie verrückt gebaut an diesem ganzen Strassenzug und die schauen natürlich teilweise zu. Und von dort her gibt es auch eine Art Angewöhnungszeit, dass die Leute an sich eben auch langsamer durchfahren und die Leistung manchmal ein bisschen gegenüber schwankt.
Also das Ziel im grossen Ganzen, das ist offenbar in Sichtweite, aber noch nicht erreicht, was Verkehrsberuhigung an der Westtangente betrifft. Oder wie würden Sie das sagen?
Grundsätzlich ist nachher, wenn die Seebahnstrasse umgebaut wird oder fertig ist in einem Jahr, wird nachher das Ziel, die Weststrasse stillzulegen, das wird dann erreicht. Also die Weststrasse wird nachher zur Quartierstrasse umfunktioniert. Tempo 30, das ist dann erst in einem Jahr. Aber die Gesamtnetzleistung, also von dieser Westtangente, die ist jetzt bereits eigentlich auf den Stand runtergebracht, dass man das eben dann machen kann.
Und wenn man jetzt noch ein bisschen in die nähere Zukunft schaut, also denken Sie, dass sich das verglichen mit heute, mit dem ersten Tag auch noch verändern wird, dass je länger, je mehr Automobilisten dann wirklich rundherum fahren und eben nicht mehr zumindest durch die Stadt Zürich?
Ja, da sind wir fest überzeugt, dass sich das System noch wird beruhigen, dass die Leute auch die Umfahrung noch vermehrt annehmen und eben auch da der offizielle Weg, der jetzt hier aufgegangen ist, also die Umfahrung, eben auch dann werden zu brauchen.
Der Jürg Christen ist das von der Dienstabteilung Verkehr und das wäre es für heute von unserer Berichterstattung zum Tag 1 von der Zürcher Westumfahrung. Zeit 23 Minuten vor 6. Zu unserem nächsten Thema. Doch miteinander statt gegeneinander. Das Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich und Swisscom wollen beim Bau vom Glasfasernetz in der Stadt Zürich zusammenspannen. Das hat der Stadtrat Andres Thürler heute angekündigt. Unterschrieben ist zwar noch nichts, aber die beiden Unternehmen sind am Verhandeln. Oliver Futter.
Für 200 Millionen Franken baut das EWZ ein Glasfasernetz, das zur Nutzung an möglichst viele Telekommunikationsfirmen vermieten möchte. Stimmvolk hat das Projekt bewilligt. Parallel dazu hat Zürich aber auch Swisscom ein eigenes Glasfasernetz angebaut. Nach dieser Kampfansage ist die Stadt Zürich nochmal über die Bücher. Rausgekommen ist dabei laut dem Stadtrat Andres Thürler, dass EWZ weiter ein Glasfasernetz wette, das für alle gleichberechtigt offen ist.
Auf der anderen Seite ist es volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, zwei parallele Netze zu bauen. Und gestützt auf diese Situationsanalyse bin ich auf Swisscom zugegangen. Und wir haben auf oberster Ebene haben wir miteinander Gespräche geführt und gesagt, es macht tatsächlich keinen Sinn, zwei Netze aufzubauen.
Man will Synergien nutzen, wie es auf Managerdeutsch heisst. Ziel dieser Verhandlungen mit der Swisscom umschreibt der Andres Thürler so.
Da geht es darum, im Grundsatz, wie kann man sich annähern, was Netz, wie soll die Netzarchitektur aussehen. Dann braucht es ein Glasfaser, was technisch absolut zu begründen ist. Also technisch braucht es nur eine. Die Swisscom will mindestens zwei. Dort müssen wir schauen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wo können wir uns treffen. Es geht aber auch um Koordination im Tiefbau. Es geht darum, dass wir technische Details abstimmen, dass man nicht mit zwei verschiedenen technischen Standards fährt.
Das EWZ wird also zumindest Bauarbeiten für die beiden Glasfasernetze koordinieren. Am allerliebsten hätte das EWZ aber eigentlich, dass am Schluss nur eine Phase verleiht wird. Daraus macht Andres Thürler, wie gehört, kein Hehl. Dass aber wirklich beide Unternehmen am Schluss ihr Netz zusammenlegen und es nur eine Glasfaser im Zürcher Untergrund gibt, das schliesst der Swisscom-Sprecher Olaf Schulze aus. Die Swisscom halte an einem eigenen Glasfasernetz fest.
Wir halten daran fest, aber freuen uns natürlich, dass diese Verhandlungen und diese Gespräche jetzt wieder aufgegriffen worden sind. Es geht konkret darum, dass der Bau koordiniert wird, dass nicht zweimal ein Kabel verlegt wird, sondern gleich einmal ein Kabel mit mehreren Fasern auch verlegt werden kann, sodass beide Unternehmen auf eine Glasfaser zugreifen kann und damit auch ihr eigenes Netz aufbauen kann.
Swisscom und EWZ werden ihre Glasfasernetze also wahrscheinlich gemeinsam parallel bauen. Ihre zwei Fasern aufs Mal verlegen, damit es weniger und günstigere Baustellen gibt, aber eben separat betreiben. Die Verhandlungen die laufen jetzt bis zu den Sommerferien, wo die Stadt mit der Swisscom die Eckdaten der Zusammenarbeit festlegen.
Vor einem Jahr hat es an der Spitäler Schaffhausen grosse Unruhe gegeben und diverse Ärzte sind gegangen. Unter anderem wegen dem Führungsstil von der Spitaldirektorin. Im November hat dann auch die müssen gehen. Damit ist das Problem aber noch nicht gelöst gewesen. Über 900 Leute haben nämlich in einer sogenannten Volksmotion verlangt, dass das oberste Führungsgremium vom Spital, der Spitalrat, anders müsse zusammengesetzt sein. Der Kantonsrat hat das heute zwar abgelehnt, trotzdem soll es Änderungen geben im Spitalrat. Christa Edlin.
Während der Turbulenzen an den Schaffhausen-Spitälern ist der Spitalrat, also das oberste Führungsorgan, heftig unter Beschuss gekommen. Das Gremium kenne sich die Schaffhausen zu wenig aus, weil ausser der zuständigen Regierungsrätin niemand aus der Region sei. Über 900 Leute haben schliesslich in einer sogenannten Volksmotion verlangt, die Mehrheit vom fünfköpfigen Spitalrat müsse in der Region Schaffhausen wohnen und es müsse mindestens ein unabhängiger Arzt im Spitalrat sein. Im Kantonsrat hat der Vorstoß heute keine Chance gehabt. So eine Regelung schränkt die Wahlmöglichkeit vom Regierungsrat fest ein. Und die fachliche Kompetenz von einem Spitalrat ist wichtiger, als dass er oder sie aus der Region kommt. Mit 37 gegen 7 Stimmen ist die Volksmotion wuchtig abgelehnt worden. Der frühere Kantonsrat Arthur Müller, der Hauptinitiant von dem Vorstoß, hat enttäuscht reagiert.
Ich bin sehr enttäuscht, weil man einmal mehr Kantonsrat, Mehrheit und eben Regierung am Volk vorbei politisiert.
Die Regierungsrätin Ursula Hafner sieht das nicht so. Der Regierungsrat hätte ja seinerzeit einen Arzt ins Spitalrat wählen, aber es hätte unter den 120 Bewerbungen niemand geeigneter dabei gehabt. Darum gehen wir jetzt, wo wir eine freie Stelle besetzen müssen, anders vor.
Und dann muss man also allenfalls schauen, ob man gezielt ob man anfragen kann, wo die Aufgabe wahrnehmen in dem Spital als Arzt oder Ärztin.
Das soll noch diesen Sommer passieren. Ursula Hafner betont aber auch, dass jetzt mindestens der Spitaldirektor aus der Region kommt. Der Hans-Peter Meister, der in Schaffhausen aufgewachsen ist, hat am 1. Mai sein Amt angetreten.
Gratiszeitung.ch wird per sofort eingestellt. Das hat der Verwaltungsrat entschieden, rund anderthalb Jahre nachdem das .ch zum ersten Mal rausgekommen ist. Wegen der Wirtschaftskrise sind die Werbeeinnahmen total eingebrochen und eine Besserung sei nicht in Sicht. Bis jetzt hat die Zeitung einen Verlust im zweistelligen Millionenbereich verursacht. Die 69 Angestellten in Zürich haben jetzt zwei Wochen Zeit, zum Vorschlag einreichen, wie die Zeitung doch noch könnte gerettet werden. Wenn das nicht gelingt, dann hat es Konsequenzen, sagt der Verwaltungsratspräsident Ernst Buob.
Es führt bis Ende dieses Monats zu Kündigungen. Also wir werden die ordentlichen Kündigungsfristen sind im Durchschnitt 3 Monate einhalten. Wir bieten den Outplacement-Service an. Und man wird gar alles unternehmen, zum Härtefall verhindern.
Ein Sozialplan gibt es allerdings nicht. Mit dem .ch verschwindet die einzige Gratiszeitung, die nicht von einem von den grossen Zeitungsverlagen herausgegeben worden ist. Drei von den ganz grossen Topstars von der Leichtathletik sind dieses Jahr am Zürcher Weltklasse-Meeting dabei. Nämlich der Sprinter Usain Bolt aus Jamaika, die russische Stabhochspringerin Jelena Isinbayeva und der äthiopische Langstreckenläufer Kennedy Sapekele. Das haben die Organisatoren heute bekannt gegeben. Mit vielen weiteren Stars laufen noch Verhandlungen. Das Ziel sei, dass Zürich das beste Startfeld von allen Eintagesmeeting hat. Stattfinden wird das Zürcher Meeting am 28. August. Der Vizepräsident von Zürcher Regierungsrat, Hans Holstein, hat heute eine Delegation aus der russischen Republik Novosibirsk getroffen. Dabei hat er eine Erklärung über eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionen unterschrieben. Gefördert werden soll die Zusammenarbeit vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Tourismus. So hofft der Zürcher Regierungsrat, dass zum Beispiel Firmen aus der Region Novosibirsk Niederlassungen im Kanton Zürich eröffnet. Für Kloten geht die Eishockey-WM heute Abend schon wieder zu Ende. Alle restlichen Spiele finden in Bern statt und bis jetzt ist Kloten ja im Schatten von Bern gestanden. Trotzdem, Kloten ist während der letzten 11 Tage im Ausnahmezustand gewesen. 85'000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben die 24 WM-Spiele zu Kloten geschaut. Barbara Golpi hat mit dem Klotener WM-Koordinator Thomas Peter geredet.
Thomas Peter, die 11 Tage sind vorbei von dieser Weltmeisterschaft hier in Kloten. Was ziehen Sie für eine Bilanz?
Ja, ich ziehe sehr eine positive Bilanz. Es war für uns ein ganz toller Anlass gewesen. Es war eine super Erfahrung gewesen für viele Leute, die zum Teil das erste Mal an so einem grossen Anlass mitarbeiten konnten. Es war eine tolle Erfahrung für uns als Stadt, das internationale Publikum zu haben, auch wenn sie vielleicht in der Stadt Kloten nicht unbedingt viel gesehen worden ist, aber auf dem Sport, auf dem Festplatz, ist es wirklich sehr bunt zu und her gegangen und das hat uns eigentlich sehr gefreut.
Es war eine bunte Truppe, hat es auch Probleme gegeben?
Ja, ich würde sagen, Probleme hat es nicht gegeben. Wir sind selbstverständlich ein bisschen oder haben müssen Anpassungen machen, weil die Situation für uns ungewohnt war, dass man zwei oder mehrere Spiele sogar pro Tag hat, wo man das Stadion zwischen ihnen leeren und wieder befüllen. Das ist einfach ein anderer Prozess. Dann ist es auch ungewohnt, mit vielleicht 6.000 oder 5.000, 6.000 Leuten, die das Stadion nicht kennen, auf einmal müssen in dem Stadion umzugehen. Das ist in den ersten zwei Tagen, hat das ein bisschen, vielleicht der einen oder anderen Ort zu Stockungen geführt und der Zuschauerstrom oder Fluss ist nicht so reibungslos gewesen. Aber ich glaube, ab dem dritten Tag ist das absolut reibungslos gelaufen und wir haben überhaupt keine weiteren Probleme gehabt.
Also kann man sagen, es war nicht ganz ein einfacher Auftakt gewesen, auch gerade mit dem Ungarn-Match, wo es doch kleinere Ausschreitungen gegeben hat nachher.
Ja, da sind wir durchaus ein bisschen angespannt gewesen oder auch ein bisschen überrascht gewesen, weil man hat sich wirklich auf die super friedliche Atmosphäre eingestellt, die wir jetzt während der ganzen letzten 10 Tage eigentlich gesehen haben und sind dort durchaus ein bisschen alarmiert gewesen. Aber wir haben dann die nötigen Konsequenzen gezogen, Anpassungen gemacht eben mit der Zuschauerführung und haben ja dann auch müssen feststellen, dass es offenbar eine sehr kleine Szene da war, wo sich da für das eine Spiel in das Eishockey-Stadion verirrt hat und die sind nachher nicht mehr in Erscheinung getreten. Und die ungarischen Fans haben sich ja nachher als wirklich die Besten eigentlich fast herausgestellt, oder?
Wo Stimmung gebracht haben. Also statt Kloten würden sie wieder so einen Anlass organisieren?
Ja, selbstverständlich würden wir das wieder, aber wir werden lange müssen warten, bis wir wieder so eine grosse Chance bekommen. Aber ich denke, es ist eine ganz tolle Sache und es ist auch aus dem Aspekt, glaube ich, von der Standortförderung, sowohl gegen aussen wie gegen innen. Es ist gegen innen, dass man mal sieht, man könnte etwas und man kann das organisieren. Und gegen aussen, glaube ich, für alle die Leute, die jetzt da gewesen sind, die mit den Namen Kloten mit positiven Erlebnissen verbinden, ist das sicher eine gute Sache.
Der Thomas Peter, Eishockey WM-Koordinator von Kloten. Das letzte Spiel zu Kloten ist dann heute Abend um 7:15 Kanada gegen Finnland. Zeitgleich also mit dem Match von der letzten Chance der Schweizer gegen die USA. Esther Hildebrand, 50, Ilnaue Fretike, Grüne Partei. Das ist der Kurzsteckbrief von der höchsten Zürcherin während der nächsten 12 Monate. Die Esther Hildebrand ist heute nämlich vom Kantonsrat zu seiner neuen Präsidentin gewählt worden. Mit 151 von 159 Stimmen. Der Oliver Futter hat mit der Esther Hildebrand geredet.
So ein Jahr als höchste Zürcherin ist etwas ganz Spezielles. Auf was freuen Sie sich da besonders?
Ich freue mich auf sehr viel Verschiedenes. Ich freue mich vor allem darauf, dass ich in ganz vielen verschiedenen Gremien verschiedene Leute mit verschiedenen politischen Ansichten kennenlernen darf. Ich komme in Kreise, wo ich sonst nicht käme. Ich freue mich auf den Austausch, politisch und menschlich. Und natürlich auf die Führung im Kantonsrat. Ja, das ist etwas Spezielles. Das ist etwas, eine ganz andere Seite, wie das man als Parlamentarierin sonst hat.
Vor was haben Sie Respekt?
Vor den komplizierten Gesetzesvorlagen. Vor den Debatten, dass einem das nicht entgleitet, dass man wirklich immer kühlen Kopf bewahrt und dass man ja, säuberlich vorgeht, nicht reinschüsst, ja, dass man einfach kann alles büscheln kann.
In Ihrer Antrittsrede, Esther Hildebrand, haben Sie Ihren Urgroßvater besonders herausgehoben, den Sie nicht kennt haben persönlich. Warum ihn?
Ich habe mir lange überlegt, was ich möchte für eine Botschaft bringen und wir haben heute wieder eine ähnliche Situation in der Gesellschaft. Wir haben Leute, die zu uns kommen, die wir aus verschiedenen Gründen, aus gesetzlichen Vorgaben, nicht abhalten können. Die arbeiten wir aus. Mein Grossvater war auch so einer. Der hat sich nicht an das gehalten, ist immer wieder zurückgekommen und ist am Schluss eingebürgert worden. Das zeigt mir, dass wir sehr gesellschaftlich an dem arbeiten müssen. Mein Urgroßvater war jetzt ein positives Beispiel. Und ich glaube, ich habe das auch mitbekommen mit den Genen, dass Generationen über Generationen Leute in die Politik reingehen und sich wirklich für die Gesellschaft einsetzen.
Sie machen seit 19 Jahren Parlamentspolitik, zuerst 13 Jahre in Ilnaue Fretike, jetzt 6 Jahre im Kantonsrat. Was fasziniert Sie daran?
Ich möchte gerne mitgestalten und ich möchte nicht die Faust im Sack machen. Weil es ist schnell gesagt, man macht es besser. Aber ich finde, man muss dann auch etwas machen. Und so versuche ich halt, mein Credo, das ich einzubringen in diesen Gremien. Und das kann ich nur, wenn ich politisch aktiv bin.
Jetzt wird am 6. Leute auch noch gemordet. Zu verdanken hat man das in Zürich an einem gebürtigen Basler. Aber eigentlich ist alles nur halb so schlimm. Der gebürtige Basler heisst Michael Thuria. Mit 6 Leuten hat er seinen dritten Zürcher Krimi geschrieben und sich an die Spitze der verschiedenen Bücherhitparade katapultiert. Gadelle Fankhauser hat Michael Thuria gesucht und ihn an einem Ort gefunden, wo man einen Schriftsteller nicht unbedingt erwarten würde, nämlich im Büro der Pensionskasse der Stadt Zürich.
Ja, also ich bin beratendes Mitglied für die Anlagekommission dort. Und das ist eine ganz tolle Sache, zumal mir Zürich sehr nahe liegt. Alle aktiven Versicherten in dieser Stadt und alle Rentner. Und dort schauen wir ums Wohl von ihnen.
Krimi-Autoren gibt es viele, aber einer, der eigentlich Banker ist und jetzt bei einer Pensionskasse arbeitet, das gibt es wahrscheinlich eher selten. Der Michael Thuria hat bei der UBS Karriere gemacht, dann hat er den guten Job und den sicher auch nicht schlechten Lohn aufgegeben, zum Krimi schreiben. Ein bisschen ist er aber eben gleich noch in der Finanzwelt geblieben, bei der Pensionskasse. Und das ist einerseits nötig, weil er vom Schreiben noch nicht leben kann, aber auch, weil es ihm wichtig ist, in einem Team zu sein, mit Leuten zusammenarbeiten und auf dem Boden bleiben.
Schreiben ist eine sehr einsame Sache, für mich auch sehr verbunden mit Hochs und Tiefs. Und wenn ich etwas nachgehen darf, was mein letztes Leben war, wenn wir möglichst gut das Geld der Pensionäre anlegen dürfen, dann ist das eine sehr erdennahe Angelegenheit mit vielen Leuten und viel Feedback. Und das haltet mich, ich würde mal so sagen, von Depressionen fern.
Michael Thuria ist 48. Er kommt unüberhörbar von Basel und er wird heute als Wahlzürcher gehandelt.
Ich wohne im Kanton Schweiz, habe einen Zürcher als Frau und einen Bub, der mittlerweile Zürichdeutsch schwätzt. Wahlzürcher ist ein bisschen zu viel gesagt.
Wahlzürcher will er nicht wirklich sein, aber seine Krimis, die sind richtig zürcherisch. Einmal treibt der Leich in der Limme, das andere Mal wird eine Frau während dem 6 Leuten umgebracht und der Kommissar Eschenbach, der wohnt an schönster Lage in der Zürcher Altstadt. Im neuesten Buch, im 6 Leuten, führt den Mord der Eschenbach zu den jenischen zu Zürich-Seebach und zu einem traurigen Kapitel in der Schweizer Geschichte, wo jenische Kinder ihren Eltern weggenommen worden sind. Das macht das Buch vielleicht auch zu dem, wo man könnte sagen, es ist mehr als nur ein Krimi.
Also für mich ist der Krimi, also die Form, die ich gerne habe, ist der moderne Gesellschaftsroman. Mit einem relevanten, zu einem relevanten Thema. So sehe ich meine Krimis.
Der Anspruch löst Michael Thuria mit seinem neuesten Buch sicher ein. 6 Leute ist gut geschrieben, mit viel Wissen und mit einer grossen Prise Humor. Und 6 Leute ist ein Erfolg. 3 Bücher hat Michael Thuria in den letzten Jahren geschrieben. Die ersten 2 sind noch nicht wirklich ein Hit geworden und alles ein Krampf gewesen. Hat er da nicht manchmal bereut, dass er seinen guten Bankerjob aufgegeben hat?
Das kann ich nur humoristisch beantworten. Wenn im März mein Boni ausgezahlt worden sind, habe ich 2 Tage gefunden, hey, wäre das schön, wenn ich jetzt da Millionen kriege. Aber das beruhigt sich dann sehr schnell wieder.
Vor allem, weil er jetzt das mache, was er wirklich will. Nämlich etwas Schöpferisches.
Ja, absolut. Ich denke, das ist der ganz grosse Sinn des Lebens. Etwas zu schaffen, das vorher nicht war. Das war für mich Seelennahrung immer. Ob jetzt das ein Bild ist im Stillen für sich selber oder am Schluss ein Buch, das alle lesen. Ich glaube, der schöpferische Prozess ist ein ganz entscheidender.
Uns Leserinnen und Leser kann es freuen, weil mit Michael Thuria und seinem Kommissar Eschenbach hat Zürcher Krimiszene 2 wunderbare neue Figuren gewonnen. Und die 2 haben auch schon den Gumpis Ausland gemacht. In Michael Thuria seine Krimis, die kommen im renommierten deutschen Ulstein Verlag raus. Die Filmrechte sind auch schon verkauft und eine Fernsehadaption ist in Arbeit. Und am nächsten Buch schreibt er auch schon. Allerdings wird das kein Krimi.
Ja, das ist im Moment eine Kindergeschichte, die ich schon lange im Kopf habe und jetzt die ersten so 1-2 Sommermonate damit verbringen.
Aber Kommissar Eschenbach-Fans können beruhigt sein. Der nächste Fall für ihn, der kommt ganz bestimmt.
Und der aktuelle Fall, der heisst eben 6 Leute. Und der Autor Michael Thuria tritt heute Abend auf im Zürich Literär am 6:30 im Festsaal vom Kaufleuten zu Zürich. Ebenfalls dort dabei sind 2 andere Zürcher Kriminalisten, nämlich die Mitra Devi und der Peter Zeindler. Regionalschalt Zürich auf Hause. Es ist 6:03. Wir kommen damit zu der Wetterprognose heute mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Der Tag geht meist grau zu Ende. Vor allem im Oberland und dort, wo der Seedamm näher ist, kann es sogar noch lokalen Schauer geben. Und auch am Rande bleibt es nicht mit Garantie trocken. In der Nacht lockern sich dann die Wolken auf. Und es kann vor allem im Zürcher Unterland und im Säuliand zum Teil leichten Bodenfrost geben. Morgen ist es zuerst noch zum Teil sonnig oder es hat zumindest milchigen Sonnenschein. Die Wolken werden aber im Verlauf des Tages dichter und am Nachmittag und Abend gibt es besonders am Rhein entlang, im Schaffhausischen, aber auch im Oberland ein bisschen Regen. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh bei rund 4 Grad. Am Nachmittag erwarten wir in Zürich und Winterthur je 14 Grad, dann in Schaffhausen und Meilen je 13 Grad, in Dietikon 15 Grad und auf dem Bachtel oben 8 Grad. Am Mittwoch hat es am Morgen noch zum Teil dichtere Wolken. Dann setzt sich die Sonne aber überall durch und der Tag geht mit viel Sonnenschein zu Ende. Entsprechend wird es auch deutlich wärmer. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei rund 19 Grad.
Und zum Schluss von der heutigen Sendung nochmal das Wichtigste vom Tag in der Zusammenfassung. Kurz vor Mitternacht ist das erste Auto über die neue Zürcher Westumfahrung geholt. Im Vierabendverkehr sind es schon 3'200 pro Stunde gewesen. Das ist immer noch relativ wenig. Viel Verkehr ist gleichzeitig über die Westtangente innerhalb der Stadt Zürich geholt. Zum Teil hat es erhebliche Stau gegeben. Der Verkehrsleiter der Stadt Zürich rechnet damit, dass es noch mehrere Wochen geht, bis sich alle Automobilisten umgewöhnt haben. Das Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich und Swisscom wollen beim Bau vom Glasfasernetz in der Stadt Zürich zusammenspannen. Das hat der Stadtrat Andres Thürler heute angekündigt. Unterschrieben ist zwar noch nichts, aber die beiden Unternehmen sind am Verhandeln. Esther Hildebrand heisst die höchste Zürcherin für das nächste Jahr. Der Kantonsrat hat sie heute zu seiner neuen Präsidentin gewählt, mit 151 von 159 Stimmen. Esther Hildebrand ist 50, kommt aus Illnau-Frediken und ist in der Grünen Partei. Gratiszeitung.ch wird per sofort eingestellt. Das hat der Verwaltungsrat entschieden, rund anderthalb Jahre, nachdem das .ch zum ersten Mal rausgekommen ist. Wegen der Wirtschaftskrise sei der Werbemarkt total eingebrochen und eine Besserung sei nicht in Sicht. Wegen dem Ende von .ch verliert 69 Angestellte in Zürich Oerlikon voraussichtlich ihre Stelle. So viel Regionalschall zu Schaffhausen am Montagabend. Redaktion Klaus Ammann, am Mikrofon Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.